DW Menschen und Märkte.
Joe Biden, der Billionen-Dollar-Mann. Daimler will trotz Corona-Krise höhere Dividende zahlen. Arbeitslosenzahl sinkt, Kurzarbeit steigt. Und Lieferdienste, Erfolgsmodell oder Strohfeuer? Das sind die Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Nicht kleckern, sondern klotzen. Das ist die Devise der US-Regierung in dieser schweren Krise. Erst vor kurzem wurden fast 2 Billionen Dollar in die Wirtschaft gepumpt. Mittwochabend könnte US-Präsident Joe Biden neue Investitionen im Volumen von weiteren 3 Billionen Dollar ankündigen. Das hat die US-Börsen aber nicht in Jubelstimmung versetzt. Man fürchtet eine höhere Inflation, was die Renditen für US-Staatsanleihen in die Höhe treibt. Deutsche Konzerne allerdings könnten von dem Megaprogramm profitieren. Einzelheiten von Dorothee Holz.
Dass die Börsen weltweit mitten in der Pandemie Rekorde über Rekorde einfahren, hängt zum großen Teil mit der Geldflut der Notenbanken und der Staaten zusammen. Vor allem die USA kennen kein Halten mehr. Heute Abend will US-Präsident Biden seine wirtschaftliche Vision für die Zukunft präsentieren und dürfte neue Billionenausgaben ankündigen. Die Hilfsgelder des letzten Programms im Volumen von 1,9 Billionen Dollar sind noch gar nicht ausgezahlt. Da sollen weitere 3 Billionen, also 3.000 Milliarden locker gemacht werden. Eine gigantische Summe. Das Geld soll investiert werden in die marode Infrastruktur, in erneuerbare Energien und in Bildung. Dieses Megapaket soll der US-Wirtschaft den größten Boom seit den 1980er Jahren bescheren. Doch alles hat seinen Preis. Die Investitionen müssen gegenfinanziert werden durch höhere Steuern. Das hat Biden schon im Wahlkampf angekündigt und könnte es jetzt in die Tat umsetzen. Amerikaner, deren Jahreseinkommen über 400.000 Dollar liegt, sollen es zu spüren bekommen. Da droht politischer Gegenwind. Die Börsen haben ganz andere Sorgen. Sie fürchten eine mögliche Überhitzung der Wirtschaft. Die US-Notenbank rechnet in diesem Jahr mit einem Wachstum von 6,5%. Die neuen Billionen könnten die Inflation anheizen und die Fed zum Gegensteuern zwingen. Fed-Chef Powell versucht immer wieder zu beruhigen, allerdings ohne großen Erfolg. Gestern stiegen die Renditen für 10-jährige amerikanische Staatsanleihen auf bis zu 1,7%, der höchste Stand seit 14 Monaten. Höhere Zinsen machen Staaten und Unternehmen, die hochverschuldet sind, das Leben deutlich schwerer. Diese Sorgen hatten die US-Börsen bei ihrer Rekordjagd etwas gebremst. Von einer Vollbremsung sind die Märkte aber weit entfernt. Dafür ist die Aussicht auf die vielen Billionen Dollar einfach zu verlockend. Auch für deutsche Konzerne. Von einer Jahrhundertchance für Siemens, VW, RWE und viele andere ist die Rede. Sie alle könnten von den Mega-Investitionen kräftig profitieren.
Soweit Dorothee Holz. Der Daimler-Konzern ist bislang gut durch die Corona-Krise gekommen. Auf der virtuellen Hauptversammlung heute soll deshalb eine Dividendenerhöhung beschlossen werden. Kritiker halten das für moralisch verwerflich, auch weil der Autobauer Kurzarbeitergeld bezogen hat. Geli Hensoldt.
1,35 Euro will Daimler pro Aktie an Anteilseigner für 2020 auszahlen. Das ist 50% mehr als noch im Vorjahr 2019. Die Kritik an dieser Dividendenerhöhung fürs Corona-Krisenjahr ist groß. Das weiß auch der Daimler-Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Bischoff und greift die Vorwürfe auf der Hauptversammlung auf.
Die Unterstellung, dass die Dividende ausbezahlt würde aus Steuergeldern, die wir als Subventionen in der Krise erhalten hätten, ist schlicht und einfach falsch. Denn die Kurzarbeitergelder, die wir erhalten haben, sind eine Versicherungsleistung aus der Arbeitslosenversicherung.
700 Millionen Euro hat Daimler durch das Kurzarbeitergeld gespart. Für Kritiker wie die Bürgerbewegung Finanzwende ist das eben doch Staatshilfe. Lena Planken, Kampagnenleiterin bei Finanzwende, sagt:
Daimler hat massiv vom Kurzarbeitergeld profitiert und in der Corona-Krise ging das Kurzarbeitergeld eben über eine klassische Versicherungsleistung hinaus. In einer Krise muss man solidarisch sein und alle müssen gerade den Gürtel etwas enger schnallen, vor allem eben auch die Arbeitnehmenden von Daimler und anderen Unternehmen, die jetzt die Ausschüttung planen. Und dann zu dieser Zeit auch noch die Dividende zu erhöhen, das verhöhnt die Mitarbeitenden, das verhöhnt auch die Steuerzahler und das kann man auch einfach niemandem mehr erklären.
Finanzwende und andere Nichtregierungsorganisationen fordern deshalb, das Unternehmen müsse Staatshilfen zurückzahlen, bevor es die Dividende an die Aktionärinnen und Aktionäre überweise. Davon aber will der Konzern nichts wissen und verweist auf die grundsätzliche Politik, etwa 40% des Jahresergebnisses an die Anteilseigner auszuschütten. Und 2020 ist trotz Corona überraschend gut gelaufen für den Autobauer, sagt Daimler-Chef Ola Källenius heute.
Das Jahr 2020 hat gezeigt, wozu dieses Unternehmen fähig ist. Und im ersten Quartal 2021 können wir den positiven Trend fortsetzen. Bei Mercedes-Benz Cars & Vans haben wir es zeitweise mit Lieferengpässen bei Halbleitern zu tun. Absatz und Umsatz sollten trotzdem über dem Vorjahr liegen. Wir gehen weiter unseren Weg, konsequent und mit einem klaren Plan.
Für 2021 erwartet Daimler, dass Absatz, Umsatz und operatives Ergebnis im Vergleich zu 2020 deutlich steigen. Das Unternehmen setzt stärker noch auf die E-Mobilität und will früher als bisher geplant CO2-neutral sein. Gleichzeitig aber will Källenius am Sparprogramm festhalten. Er sagte den Anteilseignern heute:
Wir werden weiter an unseren Kostenstrukturen arbeiten. Insgesamt müssen und werden wir auch unsere Personalkosten weiter senken.
Dividende erhöhen und Jobs streichen? Wie passt das zusammen? Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz meint, auch wenn die Dividende gestrichen werde, habe das Auswirkungen auf die Arbeitsplätze.
Der Druck wäre noch viel größer, wenn keine Dividende gezahlt würde, dann würde nämlich der Kurs deutlich fallen, weil Investoren sich allein aufgrund der Tatsache, dass keine Dividende gezahlt wird, verabschieden müssten, sogar von Daimler. Und dann würde der Kurs massiv fallen, der Druck auf Ola Källenius und Daimler wäre sehr viel größer, es müssen noch stärker Kostensenkungsprogramme in Zukunft durchgeführt werden.
Insgesamt 1,4 Milliarden Euro will Daimler für 2020 an die Aktionäre überweisen. Trotz aller Kritik gilt es als sehr wahrscheinlich, dass die Anteilseigner diesem Dividendenvorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand bei der Hauptversammlung heute zustimmen.
Geli Hensoldt berichtete. Die Arbeitslosenzahl ist trotz des Lockdowns in Deutschland im März gesunken. Gleichzeitig aber ist die Kurzarbeit zum Jahresanfang auf fast 3 Millionen gestiegen. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mit. Von dort Wolfram Welzer.
Die Zahlen hätten ein bisschen gute Laune verbreiten können bei der monatlichen Arbeitsmarktpressekonferenz in Nürnberg. 77.000 Arbeitslose weniger als im Februar, der ganz normale Beginn eines Frühjahrsaufschwungs und das trotz steigender Corona-Infektionszahlen. Aber der Rückgang der Arbeitslosigkeit auf jetzt gut 2,8 Millionen ist eben nur ein Teil des Arbeitsmarktgeschehens, so Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit.
Es gelingt, wie auch in den Monaten zuvor, zu wenig Arbeitslosen wieder eine Beschäftigung zu finden. Folgen davon, kontinuierlicher Anstieg leider der Langzeitarbeitslosigkeit. Im März des Jahres sind 1.030.000 Menschen langzeitarbeitslos gewesen. Seit 2 Monaten verzeichnen wir verstärkte Übertritte aus der Arbeitslosenversicherung in die Grundsicherung.
Diese Menschen sind dann auf Hartz IV angewiesen. Insgesamt 500.000 Menschen mehr sind im Vergleich zum März 2020 arbeitslos in Deutschland. Das ist der Corona-Effekt, den die Bundesagentur weiter über die Kurzarbeit gering zu halten versucht. 2.850.000 Menschen erhielten im Januar, das ist die aktuellste Zahl, Kurzarbeitergeld. Die Zahl der Erwerbstätigen geht dagegen zurück. Im Jahresvergleich sind etwa 100.000 Menschen weniger in einem sozialversicherungspflichtigen Job.
Noch deutlicher die Minijobs, auch das hatten wir schon in den letzten Monaten, 560.000 weniger durch Corona, die Hälfte allein aus dem Gastgewerbe, aber auch personenbezogene Dienstleistungen wie Friseure und wirtschaftliche Dienstleistungen wie Reisebüros sind betroffen. Minijobs sind keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, sie können nicht durch Kurzarbeit stabilisiert werden.
Sorgen macht Scheele zunehmend der Ausbildungsmarkt. Grundsätzlich rechne er nicht mit einer verlorenen Generation Corona.
Aber uns fehlen die Jugendlichen. Das muss man sagen. Wir haben zu wenig Kontakt. Wir versuchen alles über digitale Kontakte, den Kontakt aufzunehmen, unsere Angebote zu verbreiten, über Kammerninnungen und so weiter. Das funktioniert, aber es ersetzt nicht den persönlichen Kontakt.
Weswegen sich Scheele hier wünscht, dass Beratung vor Ort in Agenturen oder Schulen bald wieder möglich wird. Denn nach der Pandemie werde der Fachkräftemangel wieder beherrschendes Thema in der Wirtschaft sein. Fehlende Ausbildung werde ihn verschärfen, warnte der BA-Chef. Erstmals ging er auf die Pandemiepolitik von Bund und Ländern ein, die zu kritisieren Scheele bisher immer vermieden hatte.
Ich würde mich freuen, wenn es einen gewissen Schulterschluss zwischen evidenzbasierter Wissenschaft und Politik gäbe. Wenn also Virologen wieder einen etwas größeren Einfluss auf politische Entscheidungen bekämen. Ich glaube, dass das auch für die Wirtschaft gut ist. Es deutet sich zurzeit an, dass es unendlich lange dauert, bis wir aus diesem schleichenden Lockdown rauskommen. Das hilft keinem. Es wäre wahrscheinlich besser, kurz und hart einzugreifen, um dann zu starten.
Das aber liege nicht in der Macht der Bundesagentur für Arbeit. Für notwendig hält der Agenturchef eine Notbremse mit Ausgangsbeschränkungen, vor allem im Hinblick auf das verarbeitende Gewerbe. Hier dürfe es keinenfalls zu Einschränkungen kommen, denn ein Einbruch in der Industrie würde den Arbeitsmarkt nach Scheeles Einschätzung viel härter treffen als die momentanen Auswirkungen des Lockdowns auf Gastronomie und Handel.
So viel von Wolfram Welzer. Lieferdienste gehören in der Corona-Pandemie zu den absoluten Krisengewinnern. Weil Restaurants über Wochen und Monate schließen müssen, bestellen viele Kunden das Essen in ihren Lieblingslokalen eben über das Internet. Den Wachstumsmarkt haben auch die Anleger erkannt. Delivery Hero hat es mittlerweile sogar in den DAX geschafft. Konkurrent Deliveroo startet heute an der Börse in London. Mit diesem Börsengang waren große Erwartungen verbunden. Ein Blick auf die Licht- und Schattenseiten der Lieferbranche von Sebastian Schreiber.
Er sei der erste Fahrer seines Lieferdienstes gewesen und wisse genau, was dieser Job bedeutet. Will Shu, der Mitgründer und Konzernchef von Deliveroo, gibt sich in Interviews offen für die Bedürfnisse der Fahrer, die in türkisblauen Jacken Essen ausliefern. Dem Sender CNBC sagte Shu vor einigen Wochen, ihnen komme es auf maximale Flexibilität an, für jede Plattform arbeiten zu können, wann und wo immer sie wollen.
Riders want the maximum ability to work flexibly, working for any platform, anytime they want, anywhere they are.
Es ist eine Flexibilität, von der die Fahrer von Deliveroo allein aber nicht leben können. Vor dem Börsengang des Lieferkonzerns, der vor allem in Großbritannien aktiv ist, prangert eine Gewerkschaft lautstark die Arbeitsbedingungen an. Die Independent Workers Union of Great Britain fordert eine bessere Bezahlung und hat zu Streiks aufgerufen. Eine Kritik, die auch bei den Anlegern Gehör findet, sagt der Privatinvestor und Buchautor Christian Röhl.
Institutionelle Anleger, die ja bei solchen Börsengängen dann zeichnen, haben sich gefragt, inwieweit man mit Blick auf die Arbeitsbedingungen in einem nachhaltigen, sozial verantwortlichen Portfolio solche Deliveroo-Aktien halten kann.
Und so ist der Gang an die Londoner Börse für Deliveroo zum Desaster geworden. Schon der Ausgabepreis von knapp 4 Pfund pro Aktie lag am unteren Ende der avisierten Spanne. Zum Handelsstart in London dann brach der Aktienkurs von Deliveroo ein um bis zu 30%. Und das, obwohl Lieferunternehmen in der Corona-Pandemie aus wirtschaftlicher Sicht zu den Krisengewinnern gehören. Anlagestratege Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis hat jedoch Zweifel an der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells.
Selbst mit einer Dauerpandemie erscheint es für uns sehr unwahrscheinlich, dass die überhaupt in der Lage sind, solche Gewinnzahlen zu erwirtschaften, dass die heutigen Bewertungen gerechtfertigt werden.
Konzerne wie Deliveroo, aber auch die Konkurrenz von Delivery Hero aus dem deutschen Aktienindex wachsen zwar schnell und erwirtschaften Milliardenumsätze, aber es bleibt kein Gewinn übrig. Das zu erreichen werde mit dem Abflachen der Pandemie noch schwerer, so Stefan Risse von Akatis.
Eines ist ja klar, wenn der Lockdown zu Ende ist, dann werden wir doch alle unglaubliche Lust haben, wieder in Restaurants zu gehen und nicht das Essen geliefert zu bekommen.
Und so ist die Corona-Krise für die Lieferdienste möglicherweise auch eine vertane Chance zu beweisen, dass ihr Geschäftsmodell auf lange Sicht erfolgreich sein kann. Privatinvestor Christian Röhl.
Das nährt einfach den Verdacht, dass dieses Geschäft vielleicht doch nicht, zumindest nicht weltweit überall strukturell profitabel ist, sondern dass es vielleicht nur in bestimmten Geschäftsmodellen, in bestimmten Regionen nachhaltig funktioniert.
Der Druck auf Deliveroo und Co. steigt, aus Sicht der Investoren im wahrsten Sinne des Wortes endlich zu liefern. Und zwar schwarze Zahlen und bessere Arbeitsbedingungen für ihre Fahrer.
Ein Beitrag von Sebastian Schreiber war das. Und das war's auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.